Standout, der Social Media Newscast mit Bastian und Malte.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Standout, eurem Social Media Newscast. Und wir haben jetzt tatsächlich schon Folge 19 und mit am Mikrofon ist natürlich wieder Podcast-Partner Basti. Hi.
Moin moin und witzig. Ich hatte nämlich ja auch in den Shownotes vor mir stehen, Folge 19, dachte mir, geil, jetzt bringe ich gleich die Anspielung, dass wir das nächste Mal Folge 20 sind, aber ich glaube, dann hattest du deine Augen auf demselben Ding.
Ja, ich lag auch gestern, genau, während ich quasi eingeschlafen bin, lag ich so im Bett und dachte mir, ah, okay, morgen kann ich denn ja Folge 20 schon anmoderieren und habe dann doch festgestellt, stimmt ja gar nicht, 19, gut, sparen wir uns das denn fürs nächste Mal. Aber Basti, ich habe tatsächlich eine kleine Quizfrage hier für uns vorbereitet.
Oh, und zwar würde ich feuchte Hände.
Ja, ich würde von dir ganz gerne mal wissen, 50-50 Joker gibt es allerdings nicht. Was haben Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Kanye West, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates und die Unternehmenskonten von Uber und Apple gemeinsam?
Okay, kriege ich eine Million?
Ich weiß nicht, ob das eher die 50-Euro-Frage ist. Ich glaube, es ist eher die 50-Euro-Frage.
Okay, dann nehme ich 50 Bitcoins gerne. Nee, deren Twitter-Account ist jeweils Gassi gegangen, ohne dass sie mit dabei waren.
So ist es. Da hast du auf jeden Fall richtig geraten, beziehungsweise hast es richtig gewusst. Ja, ja, relativ schockierend. Die Accounts, da waren tatsächlich noch mehr große Accounts dabei, sind gehackt worden und es ist da so ein bisschen diese Covid-19-Situation ausgenutzt worden und es wurde gesagt, hey, ich gebe jetzt endlich mal was an euch zurück. Überweist mir doch mal 100 Dollar waren es, glaube ich, in Bitcoin und ich gebe euch dann 200 in Bitcoin zurück. Das ist natürlich Blödsinn. Also grundsätzlich würde das nie jemand machen. Wenn jemand sagt, dass er dies tun möchte, das kann eigentlich nur gelogen sein. Naja, nichtsdestotrotz sind halt ganz viele Leute darauf reingefallen und es sollen dann tatsächlich, ja, glaube ich, schon über 100.000 Dollar irgendwie über diese Masche zusammengekommen sein. Was aber natürlich das eigentliche Ding ist, worüber sich jetzt alle aufregen. Okay, große Sicherheitslücke. Wie ist es möglich, dass gerade solche Riesen-Accounts, ich meine, da ist halt irgendwie Barack Obama dabei, als ehemaliger US-Präsident, das ist schon krass. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hacker auch versucht haben, an den Account von Trump ranzukommen. Darüber kann man sicherlich noch mehr Leute erreichen, aber es ist schon krass, ne? Also das wird sicherlich jetzt auch einen großen Vertrauensverlust einfach für Twitter mit sich bringen. Eine erste Erklärung war da, dass sich die Hacker wohl irgendwie Zugang zu diesen internen Tools von Twitter verschafft haben, in denen sie sich tatsächlich, ja, die haben das so als Social Engineering bezeichnet, so ein bisschen da reingearbeitet haben, quasi ins Unternehmen.
Okay.
Und irgendwie das Vertrauen von Mitarbeitern gewonnen haben. So habe ich das persönlich jetzt verstanden. Naja, es wird jetzt gesagt, hey, wir werden das transparent aufklären, das ganze Ding. Und ich bin tatsächlich, ja, gespannt, was dabei rauskommt. Ist natürlich jetzt echt blöd gelaufen für Twitter.
Ja, ich frage mich bei solchen Dingen immer, wenn sowas passiert, dann ist es ja wirklich aller Munde und dann feuern sofort alle Newsquellen aus allen Rohren. Aber das, was ich mich frage, ist der Effekt denn immer so langwierig? Also wird da in 3 Monaten noch jeder darüber reden und wird Twitter dann eben immer noch so eine Implikation davon spüren? Oder ist es dieses Mal wirklich noch viel krasser als sonst jeder Bruch in Twitter hinein?
Also ich bin tatsächlich, also was ich eigentlich das wirklich Schlimme daran finde und ich, das ist mir gestern nochmal aufgefallen, als ich dann die Tagesschau gesehen habe und auch das einen relativ großen Bericht in der Sendung bekommen hat, dachte ich mir, krass, was könntest du auslösen auf der Welt, wenn du an den Twitter-Account von Trump rankommst, ja, der ja stimmt, dafür bekannt ist, Sachen rauszuhauen und boah, also da ist mir ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, als ich dachte, was kannst du mit diesem Account auf der Welt auslösen, also in der realen Welt? Und das ist halt das Heftige, ne? Du kommst da an Accounts ran, die eine riesige Reichweite haben. Und das passiert dann nicht nur in der digitalen Welt, was du da tust, sondern das passiert dann, das ist ein Ding, was wir schon mal hatten, als wir so ein gesellschaftliches Intro hatten, wo ich gesagt habe, Social Media ist nicht mehr diese digitale Welt, die nicht stattfindet, sondern das, was du dort tust, ist direkt mit den Dingen verknüpft, die in der Wirklichkeit mit uns jeden Tag passieren. So. Und von daher, das finde ich so das Heftige. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Twitter da ein bisschen dran zu knabbern hat. Weil wenn man mal überlegt, wie ist, also der Ruf von Facebook hat ja auch dauerhaft gelitten nach dieser Cambridge Analytica-Geschichte. Ne?
Ja, absolut. Nee, und da sprichst du nochmal, glaube ich, einen sehr, sehr validen Punkt an. Dass diese Accounts ja mittlerweile einfach so viel Macht haben, so viel Reichweite haben und natürlich jetzt auf Donald Trump bezogen, der macht ja Politik und PR auf diesem Kanal und es nutzt diesen Kanal ja wirklich als direkten Gesprächskanal zu anderen Leadern auf dieser Welt und da hast du natürlich absolut recht, dass wenn sich jemand dann quasi als dieser Account ausgibt und dann vielleicht noch mal krassere Dinge von sich gibt, kann das natürlich krasse Implikationen haben, wenn man das in der Zwischenzeit nicht merkt, dass das stattgefunden hat.
Genau, also in diesem Fall ging es ja tatsächlich ganz klassisch um das Generieren von Geld, also in diesem Fall dann in Form von Bitcoin, aber damit kann man noch ganz andere Sachen machen. Boah, ey, wie gesagt, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was da noch alles möglich ist mit diesen Accounts.
Ja. Aber ich glaube, den Dreh, den ich da gesehen hatte, der war, glaube ich, ziemlich raffiniert und perfide, weil sie irgendwie gesagt haben, hey, wenn du so und so viel spendest, verdoppel ich das nochmal oder so ein Kram.
Ja,
genau. Ich weiß nicht, ob sie mit verschiedenen Dingern da nochmal gearbeitet haben, aber das finde ich halt krass, weil man natürlich komplett die Vertrauensfähigkeit einer Person da ausnutzt. Weil wenn ich jetzt sehen würde, okay, Barack Obama twittert sowas, klar, wahrscheinlich war es von der Tonalität ein bisschen off, aber nichtsdestotrotz denke ich dann erstmal, dass Barack Obama wahrscheinlich eher mal was Sinnvolleres macht.
Ja, absolut. Das ist echt nochmal rufschädigend, auch für die Accountbetreiber dann natürlich, ne? Aber klar, wenn dann rauskommt, hey, es war ein Hack, reflektiert man das ja nicht mehr auf diese Person zwangsläufig, sondern weiß, okay, dahinter steckt dann kriminelle Energie. Aber nicht direkt die Persönlichkeit. Jo, das soweit zu meiner Quizfrage, die wir jetzt noch schön weiter ausgeführt haben. Aber ich würde mal einen Plattform-Switch machen von Twitter-Skandalen zu großer TikTok-Freude. Denn was ist passiert? Alle wollen ja jetzt ihre Ad-Money auf TikTok viel lieber ausgeben. Und jetzt wurde gesagt, ja, im Herbst soll jetzt tatsächlich der Ads-Manager dann auch finally in Deutschland starten. Und da muss ich jetzt nochmal eigentlich eine Frage stellen, weil total komisch. Ich habe jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass viele Leute gesagt haben, ja, hey, geht jetzt los mit TikTok-Ads und seid ihr jetzt auch dabei? Wo ich mir dachte, hä, irgendwie soll es doch erst im Herbst losgehen. Ging dir das ähnlich, dass du da schon Leute gesehen hast, die gesagt haben, hey, ich baller jetzt hier schon Kohle raus?
Ich habe das, glaube ich, zumindest in der Form beobachtet, dass viele diese News dann immer nur so nicht ganz so genau lesen und dann halt vielleicht auch immer schon mal losballern, hey geil, Rollout kommt, ich lege jetzt los. Ich hatte jetzt weniger gesehen, dass Leute dann ihre ganzen Interfaces und Dashboards schon teilen und sagen, wie viel Geld sie rausgeballert haben. Das weniger, aber mag dann wiederum an meiner Bubble gelegen haben.
Weil ich habe tatsächlich schon diese von dir auch genannten Interface-Screenshots gesehen aus dem TikTok-Ads-Manager. Ersten Leute haben schon gesagt, boah geil, 1 Cent, CPC, geht los hier. Das Übliche, was passiert. Auch da muss ich wieder sagen, ja, Euphorie ist wirklich schön und gut. Das wird sich natürlich nach unten korrigieren. Ne? Je mehr Advertiser auf die Plattform kommen, Das wird sich einfach korrigieren. Von daher verstehe ich das immer nicht, wenn man jetzt sagt, guck mal, ich bin der Erste und diese Performance erreicht da. Das korrigiert sich, ne? Das ist ein Geburtssystem, mit dem TikTok da arbeitet, genauso wie es Facebook und LinkedIn zum Beispiel tun. Und wenn mehr Advertiser in bestimmte Zielgruppen reingehen, ja, dann korrigiert sich auch der Preis nach oben. Klar ist das zu Anfang dann nochmal ein bisschen günstiger. Ja. Aber okay, offenbar also, können das schon einige Leute nutzen. Ja. Ich denke mal, dieser Rollout für Herbst ist jetzt so gemeint, dass irgendwie kein Mindestbudget zwangsläufig notwendig ist, ne?
Ja, genau. Und sie hatten ja viele Leute, die sich angemeldet haben, die das mal nutzen wollten. Vielleicht haben sie, wie du meintest, in Budgetabhängigkeit jetzt schon ein paar Leute reingelassen. Aus PR-Zwecken macht das ja voll Sinn. Die sagen, hey Leute, im Herbst geht los. Und dann lassen sie jetzt schon ein paar Leute rein, die halt auch willige Spender sind auf der Plattform und haben dann noch mal mehr Krawall sozusagen in der Art und Weise, wie sie mit dieser News rausgehen. Von daher macht das schon Sinn. Hinsichtlich dieser ganzen Performance-Metriken hast du natürlich absolut recht, dass sich das dann natürlich wahrscheinlich dann nochmal nach oben entwickeln wird und was man natürlich dann auch da immer noch beobachten muss, diese reinen Metriken, die du auf einer Plattform generierst, wie teuer kann ich jetzt ein Video-View generieren oder vielleicht auch einen Link-Klick nach draußen, sagt dir erst einmal nicht so viel, wenn du das mit der Güte des Traffics zum Beispiel vergleichst. Also erzeugen diese Leute, die von TikTok rausgehen und auf deiner Seite landen, dann tatsächlich diesen Mehrwert für dein Unternehmen? Kaufen sie beispielsweise etwas? Und ich glaube, das wird halt nochmal interessant zu sein, wie hoch die Kaufkraft der Nutzer ist. Und die sind ja nachweislich noch etwas jünger unterwegs.
Absolut, genau. Ja, stimmt. Eigentlich müsste man nämlich die Frage stellen, ja, cool, dass du für 1 Cent einen Klick generiert hast. Zeig mir doch mal, wie lange sind die Leute auf deiner Seite geblieben und was haben sie dort getan? Ja. So, das wäre eigentlich die Frage, wie man sie fortsetzen muss. Von daher, liebe Leute, lasst euch da nicht blenden von günstigen Klicks, sondern ihr wisst ja, was ihr mit den Leuten nachher auf der Seite machen wollt. Von daher sorgt dafür, dass sie das auch auf der Seite machen und nicht sagen, oh, hier wollte ich ja gar nicht hin, tschüss. So geht's mir übrigens, Fun Fact, neuerdings, wenn ich auf TikTok war und dann wieder in die Instagram Stories gehe, da mache ich immer so einen versehentlichen Swipe-Up, weil ich halt noch in dieser nach oben Swipe-Logik irgendwie drin bin und denke mir dann, jetzt zur nächsten Story, ach Mist, so jetzt bin ich auf der Landingpage gelandet von irgendwelchen Ads. So, und das Blöde ist ja, der Pixel greift dann auch sofort, so jetzt bekomme ich irgendwelche Produkte random halt immer wieder als Retargeting angezeigt, so und das war halt wirklich ein Versehen, ne? Da merkt man halt wieder, nicht jeder, der auf deine Seite geht, wollte da überhaupt hin. Und bei mir wird das Retargeting dann ja auch total sinnlos sein, weil ich möchte das Produkt nicht kaufen. Da kannst du es mir auch noch irgendwie 3 Jahre lang anzeigen, ich werde es nicht kaufen, weil das ein versehentlicher Swipe-Up eben war, weil ich noch in dieser TikTok-Logik drin war. Dementsprechend meine Prediction so ein bisschen, vielleicht wird ja irgendwann alles dieser Swipe-Up zum nächsten Piece. Aber dazu haben wir ja im Verlauf der Folge, glaube ich, noch ein paar spannende Verbindungen.
Ich musste aber noch mal reinhaken. Wenn du dann aber gleich quasi vom Pixel erkannt wirst, dann, kleiner Einschub, keine rechtliche Beratung an dieser Stelle, dürfte das aber eigentlich nicht der Fall sein, weil mittlerweile ja zumindest immer so ein Content Manager auftreten sollte und er sagt, Malte, möchtest du...
Ja, stimmt, Cookies, dass
wir den Besuch hier registrieren und für den Einsatz von Facebook, Pixel etc. irgendwie feststellen. Und dann dürfte das eigentlich erst losgehen. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber das ist zumindest irgendwie so mein praktisches Wissen, mit dem ich unterwegs bin.
Ja, du hast recht, das stimmt. Das ist ja mega komisch. Ja gut, jetzt kann es natürlich sein, dass vielleicht diese Ad, bei der ich einen versehentlichen Swipe-Up gemacht habe, vielleicht ist das ja auch schon ein Retargeting gewesen. Dann wäre mein Einverständnis für diese Pixel-Cookie-Tralala ja schon irgendwie vorhanden. Dann dürfte man das machen. Ja, das wäre jetzt ein mögliches Szenario.
Oder sie haben halt mit unterschiedlichen Custom Audiences gearbeitet. Also entweder war die Story Ad ein Video und sie haben halt irgendwie so dein Video-View drauf registriert oder generell deine Interaktion damit als Custom Audience festgehalten, wäre auch eine Option.
Ja, voll krass. Wir machen hier Backwards Engineering hier. Wo haben wir das gelernt? Natürlich bei Jane Manchun Wong, ne? Haben wir auch schon häufig hier gefeatured. Ja gut, die macht das natürlich nochmal auf ganz anderem Niveau, auf eher technischer Seite. Ich merke auch schon, wir schweifen mega ab. Back to TikTok sozusagen.
Sehr gut.
Und wir sind noch immer beim Thema Ads Manager. Und dieser Ads Manager, das fand ich ganz cool, der soll nämlich ein paar Videotools mitbringen, die ganz cool sind. Ja, weil nicht jeder hat jetzt ja irgendwie, was weiß ich, sein Creative schon in der passenden TikTok-Form für TikTok-Ads am Start. Und deswegen gibt es eben verschiedene Video-Templates, die man da auch verwenden kann. Man kann sein Logo hochladen und genau, da gibt es verschiedene Tools. Du hast dir die, glaube ich, mal genauer nochmal angeschaut.
Ja, genau. Und vor allem, ich habe da so ein bisschen immer auch mit Snapchat verglichen. Weil da gibt es ja diese Tools ja in ähnlicher Form und Art und Weise. Und da hatte ich ja schon erzählt, dass ich da total begeistert davon bin. Deswegen, auch wenn ich jetzt diese TikTok-Tools noch nicht selber mir ansehen konnte, habe ich da aber natürlich brav recherchiert. Und genau, es gibt halt einmal diese Templates, wo man halt wirklich relativ schnell dann diese Video-Ads erstellen kann. Diese Tools, um das mal in der Klammer zu schließen, sind vorwiegend dazu da, wirklich Ads zu gestalten. Man kann sie aber auch immer runterladen, könnte sie dann natürlich dann auch dann hochladen und organisch nutzen. Das ging auch. Dann gibt es das TikTok Smart Video Tool und da kannst du halt einfach Material hochballern und das intelligente TikTok stellt dann daraus einfach Varianten von Videos ein, Videos, je nachdem wie man möchte, kannst auch gleich ins Testing gehen. Also das hilft sehr bei dem Creation-Modus und ist wahrscheinlich eher für Leute wie mich. Oder man pickt sich einfach eine Landingpage, deine Webseite, davon betreffliche Seiten, die für dich relevant sind und dann zieht TikTok halt visuelle Elemente davon raus, also beispielsweise Bilder und stellt diese in Videos zusammen und zum Abschluss gibt es so sogenannte TikTok Smart Video Soundtrack. Sound, wie wir wissen, ist ja wirklich elementar wichtig für die Plattform und wenn du halt da jetzt noch nicht den richtigen Sound hast, dann kannst du einfach das Video hochladen und TikTok fügt dann quasi automatisch und ebenso intelligent, sagen wir zumindest, den passenden Sound dazu, damit das durch die Decke geht.
Okay, finde ich ganz cool, diese Tools. Aber, jetzt kommt das Aber, ich muss sagen, dieses aus einer Landingpage ein TikTok-Video erstellen, ne? WTF, also das finde ich richtig gruselig.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das nachher aussehen soll. Ja. Also ja, es gibt coole Landingpages, aber eine Landingpage funktioniert doch ganz anders als irgendwie ein TikTok. Mhm. Also was machen die damit? Also wie gesagt, ich bin da eigentlich mehr gespannt. Ich glaube, dieses Landingpage-Tool, das müssen wir demnächst mal ausprobieren. Wir füttern dieses Tool mal mit unserer Podcast-Page oder so.
Oh, ja.
Und gucken, was das damit macht. Und dann teilen wir unsere gruseligen Ergebnisse bei uns in der Standout-Gruppe auf Facebook. Ja. Und weiß ich nicht, was wir damit herausfinden. Ob coole Sachen passieren oder nicht coole Sachen. Ja.
Ich glaube, da wird nicht so viel bei rauskommen, weil auf unserer Seite, falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an, haben wir ja vor allem unser Header-Image. Wo dann unsere beiden Profile dann auch zu sehen sind. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir da so haben, plus Logo. Das heißt, da kann, glaube ich, nicht so viel Magie passieren. Aber das Tool ist quasi dann auch noch eine Form, so wie bei diesem YouTube-Creation-Tool, was wir auch in einer der letzten Folgen mal drin hatten, wo mir gerade einfällt, dafür wurde ich freigeschaltet, muss ich noch ausprobieren. Da macht man ja auch nichts anderes als Bilder hochzuladen und diese werden dann zu Videos zusammengestellt. Das macht das Facebook Creation Kit genauso. Mhm. Und dieses Tool würde jetzt quasi auf Basis einer Landingpage, wo du halt keinen Bock hast, irgendwie Bilder irgendwie zu extrahieren und dann hochzuladen, diese dann vorher extrahieren, in das Tool überführen und dann Videos erstellen. Und das sind dann, per se sind das eigentlich, würde ich sagen, so Slideshow-Animations. Wahrscheinlich, ja.
Okay. Na gut, sind wir mal gespannt, was da kommt. Und switchen mal zur neuerdings viel größeren Konkurrenz von TikTok, nämlich der Plattform Instagram. Und da ist mal wieder, also die Testing-Laune bei Instagram ist groß aktuell. Ihr alle kennt ja das tolle Activity-Tab unten bei euch in der Leiste, also das ist das Herzchen. Da seht ihr eben, wer hat kommentiert, wer hat geliked und so weiter. Mhm. Und in einem Test verschwindet dieses Activity-Tab, das Herzchen, und da ist dann plötzlich quasi dieses Shopping-Symbol zu sehen, dieses Shopping-Bag von Instagram. Und was soll sich dahinter befinden? Dann nämlich quasi dieser E-Commerce, dieser Commerce-Feed, der Shopping-Explore-Feed, wo man eben sehen kann, hey, welche Produkte werden angeboten. Und ich habe jetzt schon die ersten Reaktionen zu diesem Test gelesen. Die Leute sind nicht so wirklich begeistert. Sie wollen lieber, weil das Interessante ist, dieses Activity-Tab verschwindet tatsächlich unten aus der Leiste und versteckt sich dann im Menü dahinter liegend. Und es ist wirklich das Shopping-Tab dann nur unten zu sehen. Das ist irgendwie blöd. Die Leute wollen lieber sehen, hey, wer hat kommentiert? Was geht für ein Engagement ab? Aber mit dieser Entscheidung, das so zu testen, ich finde es auch relativ radikal, weil Instagram macht damit klar, hey, wir gehen in eine ganz, ganz deutliche Verkaufsplattform-Richtung und nehmen damit so ein bisschen diesen Engagement-Connection-Fokus aus der Plattform raus. Das finde ich echt radikal, aber vielleicht ist das auch der Sinn und Zweck dieses Tests eben herauszufinden.
Ja.
Finden die Leute das blöd? Wie gesagt, das waren jetzt Reaktionen, die ich gelesen habe. Oder gibt es Leute, die sagen, hey, ich fühle mich dadurch von noch mehr Produkten inspiriert und angesprochen im Alltag, die ich dann bereit bin zu kaufen? Also kann ich damit die Verkaufswirkung von Instagram versus Connection Focus verstärken?
Ja, also ich finde den Test wahrscheinlich auch sehr ergebnisreich, weil du eben sagst, es ist sehr drastisch. Also man stellt da wahrscheinlich echt gut Dinge mit. Ich meine, sie haben ja auch geschrieben, es ist ein kleiner Test. Also bei mir ist er nicht da. Interessant ist auch, dass ich mir relativ nur ein schwammiges Bild machen kann von diesem Shopping-Tab. Weil diesen Shopping-Tab habe ich ja auch, wenn ich auf meine Explore-Page gehe. Allerdings sehe ich, dann hat er wirklich nur Produkte untereinander aufgelistet. Und dieser Shopping-Tab, wenn ich es jetzt richtig weiß, wurde beziehungsweise wird jetzt gerade auch in den USA ausgerollt, ist er dann wirklich eine kuratierte Fläche. So, auch wirklich eine schöne designte Fläche in der Form, wo man sich dann schön inspirieren lassen kann. Ist dann halt dann nochmal was anderes. Vielleicht ist das dann auch so ein Ding, wo man sagt, boah, Mensch, also mit der Fläche ist man dann noch viel länger irgendwie auf Instagram als solches. Also wie immer werden sie da, glaube ich, viel, viel, viel testen und passt aber natürlich allgemein und gesamt dazu zu dem Stattfinden aus Rollout von Facebook Shopping und Instagram Shopping und jetzt im Shopping Tabs. Man kommt da so ein bisschen durcheinander, was jetzt wie wo dazu gehört, aber na, so ist die Abfolge.
Ja, es bewegt sich echt einiges auf der Plattform. Also wenn man überlegt, wie sah Instagram vor 4 Jahren oder so aus. Ne? Also es war eine sehr, sehr minimalistische Plattform mittlerweile.
Da hat man noch Filter genutzt.
Da hat man tatsächlich noch Filter genutzt. Ich habe witzigerweise letztens so ein Instagram-Marketing-Buch hier bei mir gefunden und habe da drin ein bisschen geblättert und mir sind fast die Augen rausgefallen.
Ein Buch, okay.
Wirklich tatsächlich, ja, auf Papier gedruckt. Ich habe hier Papyrus gefunden bei mir am Schreibtisch. Mir sind wirklich die Augen rausgefallen, wie dieses Interface damals aussah. Also erstmal hat man natürlich direkt gesehen, weil das ja schon immer eine Mobile-App war, was für eine kleine Fläche man eigentlich nur zur Verfügung hatte, also wie klein die Bildschirme da waren. Alles irgendwie total gedrungen und komprimiert und dann dieses komische Interface, was eigentlich fast nichts konnte. Und dann, also interessant, wie zugeballert die App mittlerweile eigentlich ist. Und ja, da frage ich mich manchmal, ob Instagram halt noch weiß, was Instagram eigentlich ist. Aber gut, so bewegt sich die Plattform auch nach vorne. Wäre jetzt auch blöd, wenn sie sagen, gut, wir stehen auf der Stelle und innovieren überhaupt gar nicht und haben gar keine Ideen, wie es weitergehen soll. Ne? Also müssen wir auch irgendwie konkurrenzfähig bleiben. Aber eine tolle neue Funktion, die das Ganze nicht so aufbläht, ist tatsächlich ganz cool für das Thema Community Management. Und zwar haben wir es auch schon mal angekündigt. Jetzt ist es aber live für alle Accounts global. Es dürfen bis zu 3 Kommentare unterhalb eines Instagram-Posts gepinnt werden.
Ja.
Das ist natürlich jetzt toll aus der Warte, dass man sagen kann, hey, ich habe hier einen Inhalt und darunter findet eine Diskussion statt, die ich gerne in eine bestimmte Richtung bewegen möchte. So. Oder die wichtigsten Kommentare oder Statements, denen ich zustimme, die pinne ich darunter, damit nicht irgendwelche random Kommentare darunter erstmal auftauchen. Oder richtig gute Conversation Starter kann man ja auch formulieren und darunter festpinnen. Finde ich wirklich eine super Möglichkeit, da so ein bisschen mehr Einfluss darauf nehmen zu können, wie sich die Unterhaltung unter einem Inhalt auf Instagram eigentlich entwickelt.
Ich habe dazu auch gleich einen Anwender-Case.
Oh, cool.
Und ja, Ich lasse einfach mal oder droppe mal ganz nebenbei und unauffällig, dass ich ja Geburtstag hatte und quasi als Geburtstagsgeschenk kam diese News, dass das jetzt global ausgerollt ist. Und ich hatte am Tag danach hatte ich ein Foto auf Instagram gepostet und da haben dann Leute auch zum Teil noch nachträglich gratuliert. Inklusive unser Instagram-Account hat auch unter diesem Post geschrieben. Und ich hatte
Wer hat denn diesen Kommentar geschrieben?
Das ist natürlich so spannend. Ich weiß auch nicht, dass... Und ich habe die Möglichkeit genutzt und habe das dann mal ausprobiert und habe einfach jeglichen Kommentar versucht, unter diesem Post zu markieren und zu pinnen. Und dann kam die Meldung, dass das dem jeweiligen mitgeteilt wird. Und jetzt die spannende Frage an den Autoren dieses Kommentars. Hast du irgendwas mitbekommen?
Ich habe tatsächlich mitbekommen, dass dieser Kommentar gepinnt wurde. Dann noch mal für unsere Zuhörer. Ich habe gefragt, ob wir in der nächsten Folge, was ja eigentlich diese wäre, ein Stimmt. in Anführungsstrichen Ständchen singen für das Geburtstagskind. Ich glaube, die unsere Gesangskünste ersparen wir euch an der Stelle. Aber ja, tatsächlich, wenn das gepinnt wird, bekommt der Kommentarschreiber das tatsächlich mit. Finde ich eine spannende und wichtige Information, um die Leute darauf hinzuweisen, ja.
Mhm. Ich merke auch jetzt gerade, auch da du es nochmal ausgesprochen hast, das mit diesem Ständchen, das ziemlich schlau, Malte. Also,
das war super, ne?
Habe ich zwar beim initialen Lesen total nicht geblickt.
Hast du es tatsächlich jetzt erst verstanden? Okay, interessant. Ja. War das wohl nicht so offensichtlich, dieser Wortwitz, aber er scheint jetzt ja nachträglich nochmal für Lacher zu sorgen.
Ja, stimmt.
Ja. Genau, ich bin ja auch aktuell so ein bisschen, ich habe hier so eine Glaskugel stehen auf meinem, auf meinem Schreibtisch und ab und zu gucke ich da rein und dann sehe ich so Sachen, die in der Zukunft wirklich passieren. Denn in der letzten Folge habe ich gesagt, Mark Zuckerberg, ne, wenn du zuhörst und offenbar hört er unseren Podcast, also das ist schon, das ist Qualitätskriterium, würde ich sagen. An deiner Stelle würde ich jetzt ganz schnell nach Indien gehen mit den Instagram Reels, weil TikTok hat da ja neuerdings einen Bann erhalten und kann dort nicht mehr als App funktionieren. Und tatsächlich ist das Ganze auch passiert. Instagram Reels werden jetzt tatsächlich in Indien ausgerollt und können benutzt werden. Das ist natürlich eine krasse Sache, würde ich mal sagen, habe ich die Zukunft vorhergesehen. Ich würde aber auch mal sagen, das war an der Stelle nicht wirklich schwer, weil Indien ist halt so ein riesiger Markt. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Nutzer hatten die da noch?
TikTok 200 Millionen.
200 Millionen Nutzer, die jetzt nicht mehr TikTok nutzen können, können jetzt Instagram Reels nutzen. Ja, also da muss man nicht lange drüber nachdenken, dass das irgendwie der logische nächste Schritt auf jeden Fall ist. Und jetzt gerade gestern, also heute ist der 17., gestern der 16. Juli, ist noch die Info reingeplätschert, dass tatsächlich die Instagram Reels auch in den USA und jetzt kommt's und 50 weiteren Ländern, die aber noch nicht genauer benannt worden sind, in den nächsten Wochen im frühen August ausgerollt werden sollen. Das würde richtig viel Content auf die Plattform spülen. Ich glaube, dann werden die Instagram Reels auch erst richtig zum Leben erweckt werden, weil bisher, weiß nicht, also bisher wiederholt sich da ein bisschen auch der Content bei mir, wenn ich da so durchscrolle.
Ich glaube, ich bin dann auch mal geht gespannt, richtig was. Ja. Also wir hatten ja so ein paar Punkte schon mal genannt, dass es halt wesentlich verlässlicher wahrscheinlich sein wird von den Erfolgen, die man jetzt plant auf Instagram, weil man sich ja da schon ein bisschen auskennt und Instagram halt ein bisschen viel mehr auf die eigenen Folger noch zugeschnitten ist, auch wenn das jetzt ja auch alles immer mehr in den Explore-Tab geht. Das ist halt bei TikTok nicht so, da kannst du halt mit jedem Video ein Feuerwerk zünden oder eben halt auch nur einen kleinen Streichholz gleichen. Das geht alles. Und was aber noch spannend war, in einem Kommentar, den ich heute Morgen auch von Thomas Hutter gelesen hatte, dass der halt einschätzt, dass es jetzt nicht so eine große Implikation haben wird, weil er nochmal darauf eingegangen ist, dass er sagte, nur 50% der TikTok-Nutzer sind auch auf Instagram. Das heißt, man müsste dann noch reichlich viele Nutzer dann irgendwie überführen und der Erfolg, den du halt als unbekannter Creator haben kannst, indem dein Video steil geht, ist halt eher noch bei TikTok gegeben. Auf der anderen Seite, wie ich eben schon mal meinte, ist es halt bei Instagram planbarer. So, von daher spannend und muss man, glaube ich, einfach mal gucken, wie sich das entwickelt.
Genau, also ich nehme halt an, dass irgendwie die Creator, die sowieso schon groß auf Instagram sind, das Format dann auch nutzen werden und dadurch wird halt Instagram Reels immer anders sein, als TikTok sein wird, weil die Zielgruppe einfach eine andere ist. Also Instagram ist, muss man an der Stelle ja sagen, das wirklich wesentlich ältere, die wesentlich ältere Plattform. Sie war damals mal die junge Plattform, aber wir werden alle nicht jünger. Und das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Effekt, der dann da entsteht. Wir sind auf der Plattform, während es die junge Plattform ist. Ja, dann werden wir älter, wir bleiben aber auf der Plattform und dementsprechend altern wir eben mit. Also Instagram kriegt jetzt auch langsam graue Haare, muss man so sagen.
Das stimmt, weil ich weiß nicht, ob die Hörer das schon mitbekommen hatten. Ich hatte ja auch Geburtstag. Das heißt, ich bin mal wieder ein Jahr älter und immer noch auf Instagram.
Tja. Naja. So werden wir und die Plattform nicht jünger. Aber wir können ja nochmal switchen zur nächsten Plattform, die nämlich tatsächlich noch etwas jünger ist. Die hat noch keine graue Haare, glaube ich. Wobei, eine Zeit lang hatte sie auch mal graue Haare, als alle Marketer sich auf die Plattform gestürzt haben, dann aber irgendwann doch wieder weggegangen sind, uns eingeschlossen. Aber wir sind Fans geblieben. Die Rede ist natürlich von Snapchat. Und da gab es auf dem letzten Snap-Partner-Summit eine Sache, die angekündigt wurde, dass eben auf der Snap-Map jetzt auch Unternehmen wirklich angesteuert werden können. Also man kann dann sehen, wo ist, was weiß ich, das Restaurant um die Ecke, wie wird das bewertet und was kann ich da überhaupt bestellen. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das schon ausgerollt?
Also ich habe es bei mir auf der Snapmap noch nicht gesehen. Das kann aber natürlich auch ein bisschen an dem Land hier liegen oder an meiner Snapmap, ich weiß das nicht. Was aber auf jeden Fall nochmal zusätzlich auf Twitter geteilt wurde, dass es jetzt auch ein Werbeformat gibt, wo man zusätzlich diesen Placer nochmal bewerben kann. Also wo man dann auch in einem Vertical-Format eine schöne Anzeige dann erstellen kann und mit einem Swipe-Up kommt man dann eben zu diesem Place und kann dann halt in dem Form die Entdeckerform von Snapchat in der App nutzen, um Leute dann halt in den Laden zu treiben. Aber ja, allgemein ist auf meiner Snapmap nicht so viel los, was ich erst letztens dann feststellte, als in meinem Verwandtenkreis ich einer Dame mit 16 Jahren meine Snapmap zeigte und sie sagte, hä, aber die geht ja gar nichts. Tja, da wurde ich halt einmal gedisst, wobei es ist ja nicht ein Diss an mich, sondern eher ein Diss an meine Freunde. Wo seid ihr? Also,
mich siehst du ab und zu, genau, mich siehst du ab und zu nochmal auf der Snapmap, aber eigentlich auch mehr, um halt zu checken, hey, welche neuen Features sind denn da? Und dann sage ich auch wieder Tschüss. Und tatsächlich war ich jetzt ein bisschen länger in dieser Woche auf Snapchat auch unterwegs, um was ganz Neues, was eigentlich sich gar nicht mehr so neu wirklich anfühlt, auszuprobieren. Es gibt nämlich tatsächlich jetzt Markenprofile auf Snapchat. Besser spät als nie, steht hier bei uns in den Shownotes. Das stimmt. Wie sehen die Profile aus und was können die? Überraschung, sie sehen aus wie auf TikTok und auf Instagram eigentlich nur mal so ein Profil mittlerweile auf Social Media irgendwie aussieht. Das trifft es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und dort werden präsentiert eben die Snapchat-Story-Highlights der entsprechenden Marken und die Snapchat-Linsen, die von diesen Marken veröffentlicht worden sind. 30 Accounts sind jetzt initial zum Start schon mal dabei, dürfen das Ganze testen. Und zum Ende des Jahres sollen dann quasi alle Marken auch diese neue Funktion dann nutzen können. Sinnvoll, um so eine Highlight-Fläche einfach zu haben, um ein Zuhause wirklich zu haben und nicht nur die quasi exklusive Content-Plätze in Snapchat bekommen haben, sondern wirklich jeder hat denn dort endlich mal ein Zuhause. Also es wurde wirklich Zeit, muss ich mal sagen, ne?
Ja. Und eine Sache, die hättest du bei uns in der Facebook-Gruppe noch eingefügt, die haben wir jetzt hier gar nicht in den Shownotes stehen, aber dadurch, dass ich immer aufmerksam lese, was du so postest, und ich glaube auch das, was du initial meintest, dass sie auch in der Navigation zum Teil testen, dieses komplette Fullscreen-Vertical-Layout, wo man mit einem Swipe-Up nach oben dann jeweils auf das nächste Storytelling-Element oder Story kommt. Das war bei denen, glaube ich, auch
ja, ein Test. Ja, stimmt, genau. Einige Nutzer haben schon gesehen, dass das bei ihnen quasi TikTok-like jetzt von unten nach oben geswiped werden muss. Nicht, um auf einer Landingpage zu landen, sondern tatsächlich ja, um das nächste Video in dieser in diesem Snapchat-Interface sehen zu können. Auf jeden Fall interessant, dass sich so langsam aber sicher alle an diese Logik annähern, denn etwas ganz Interessantes ist noch passiert. Wir haben ja gerade schon kurz über diesen TikTok-Bann in Indien gesprochen und auch die USA haben da ja via Präsident auch schon quasi drohende Worte Richtung TikTok ausgesprochen und dann ist was Interessantes passiert. Die App Byte ist dann in den Downloads tatsächlich wieder gestiegen. Ist ja auch eine Short-Video-Plattform. Plus zusätzlich hat Byte wohl gesehen, oh, unsere Download-Zahlen gehen nach oben. Warum gehen die nach oben? Wegen eben diesen dieser Drohung, dass es einen TikTok-Bann geben könnte. Und im gleichen Zuge hat Byte gesagt, alles klar, wir bringen neue Features demnächst rein, nämlich, dass ihr jetzt auch Sounds selbst hinterlegen könnt, Sounds auch featuren könnt. Also da fließen schon die ersten TikTok-like-Features tatsächlich jetzt auch in Byte ein. Da merkt man ganz klar, alle haben Angst vor TikTok und TikTok gibt so ein bisschen den Ton an, wie sich die Social-Media-Plattformen aktuell entwickeln. Das ist mega interessant zu sehen, wie alle versuchen, da hinterher zu rennen. Auf der einen Seite ist es auch mega gut für den Nutzer, weil so eine Konkurrenzsituation zwingt die Plattform, neue, coole Dinge für ihre Nutzer rauszubringen. Und davon profitiert dann letztendlich der Nutzer. Also es ist schon sehr, sehr gut.
Ich finde das toll, dass du nach wie vor unser Byte-Beauftragter bist. Und da auf dem Laufenden bleibst, finde das großartig, Malte. Weiter so.
Ich werde das auf jeden Fall weiterhin machen, ja. Also, aber ich kriege das auch nur so am Rande mit. Da war es jetzt echt lange mega ruhig, bis ich dann halt gesehen habe, ist bei mir, glaube ich, auch via refind.com oder so. Das ist dieses Tool, was ich nutze, um meine ganzen spannenden Links quasi abzuspeichern. Ploppen aktuell, weil Refind hält für mich auch so ein bisschen Ausschau, was passiert außerhalb deiner Informationsbubble, in der du dich sowieso schon bewegst und serviert mir ab und zu mal Stories, die dann noch passen können. Und da war dann Byte dabei. Und da dachte ich mir, da gucke ich doch mal rein. Und
interessant.
Das ist schon spannend, was man da sehen kann, wie sich jetzt die Plattform eben aufgrund dieser Drohung in Richtung TikTok da weiterentwickeln.
Okay, also Refind, das finde ich jetzt auch nochmal spannend. Funktioniert das dann so wie beispielsweise Google Discover, wo du halt deine News sozusagen, die du sonst konsumierst, kuratierst und dann kommt auf Basis dessen nochmal Meldungen von Publikationen mit rein, die du so gar nicht abonniert hattest? Oder wie funktioniert das?
Also ich kenne jetzt Google Discover tatsächlich nicht, aber Refind, der Name ist eigentlich Programm, ne? Also im Prinzip speicherst du es an der Stelle einfach nur ab. Es liegt dann auf deinem Profil und immer wenn ich einen spannenden Link sehe, wo ich gerade sage, hey, den möchte ich irgendwie später nochmal lesen, habe jetzt aber keine Zeit, ich schmeiß da erstmal irgendwie alles hin. Und tatsächlich merkt sich dann dieses System, hey, welche Quellen liest du und welche Informationen interessieren dich und gibt mir auf der Startseite dann immer noch mal zusätzliche Side-Stories quasi mit. Also ein ganz cooles Tool, gefällt mir mega gut. Ist irgendwann mal neu gestartet, da habe ich mich da mal registriert und hat für mich jetzt gerade bei dieser News-Sammelei immer echt mega gute Dienste geleistet.
Ah, cool, weil ich mache das eigentlich immer noch vorwiegend über Feedly und habe da halt jeden Publisher immer manuell hinzugefügt, aber wie du meintest, man ist dann halt echt in seiner Bubble drin und wenn es dann möglicherweise ähnliche Artikel gibt, die jetzt nicht in einem Publisher dann vorkommen, den ich dann halt schon mal aktiviert hatte, dann kriege ich das halt nicht mit.
Ja, nee, genau, das ist immer so ein bisschen der Vorteil nochmal bei Refind, ja. Okay, machen wir einen Plattform-Switch zum Platzhirsch mit aber ganz wenig News. Facebook. Und zwar gibt es da die Custom Metrics. Was können denn Custom Metrics?
Ich meine, wir hatten die schon mal vermutlich an einer mittlerweile antiken Folge. Und zwar wurden die damals announced für Anzeigenberichte. Und da konnte man dann eben Metriken komplett frei konfigurieren, also beispielsweise auf Basis von bestehenden Metriken dann eben zusammenstellen, wie beispielsweise, wie oft habe ich denn einen View, wenn ich jemanden erreiche? So, dann kann ich halt einfach sagen, View durch Reichweite und wenn ich das als Quote möchte, multipliziere ich das eben nochmal mal 100 und dann einen schönen Prozentwert. Und da konnte ich halt wirklich komplett frei meine ganzen Metriken ergänzen. Da gibt es im E-Commerce-Bereich noch eine Lawine an Metriken, die es dazu gibt. Mhm. Und dann konnte ich halt meine eigentlichen Vorstellungen halt nochmal ergänzen. Und ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Zusammenschluss aus dem, was wir halt vorhin meinten, wo wir sagen, ja, diese Vanity Metrics, die ihr beispielsweise auf TikTok erreicht, mal gucken, ob die dann halt so einen Unternehmenserfolg dann auch symbolisieren. Und das könnt ihr halt mit diesen eigenen Metriken ganz oft tun. Und dann war man relativ ungeduldig, weil man dachte, ja, du, am häufigsten bin ich im Ads Manager unterwegs. Wäre doch total cool, wenn ich diese Custom Metrics auch da anlegen und nutzen könnte. Und das hat jetzt wirklich lange gedauert. Und jetzt wurde zumindest announced, dass das möglich ist. Ich selber habe es bei mir im Ads Manager noch nicht gesehen. Ich muss auch selber gestehen, dass ich viel reporte und monitore im Zusammenspiel mit Google Data Studio und dass man das da auch schon ganz lange machen kann. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach mega sinnvoll, wenn das dann direkt in den Ads Manager kommt.
Ja, finde ich auch besser, weil die Anzeigenberichte, die Funktion, da bin ich jetzt nicht der größte Fan von, muss ich tatsächlich sagen.
Nee.
Ich finde es auch schöner, wenn es im Ads Manager direkt ist. Also was ich da ja auch zum Beispiel einstellen könnte, wäre dann zum Beispiel eine Engagement Rate, wenn ich die haben möchte. Ich finde jetzt den Weg ganz spannend, dass du dir die Daten da rausziehst und dann übers Data Studio quasi eine Custom Metric aus den Rohdaten dir erstellst. Auch ein Weg, den man gehen kann, um an diese Custom Metric zu kommen. Oder klar, wenn ihr irgendwie euch eine Reporting Excel gebaut habt, wo ihr euch die Daten reinzieht, habt ihr ja auch häufig, hey, eine Berechnung dahinter oder ein Rohdatenblatt, wo ihr die Rohdaten reinschmeißt und an der anderen Stelle tauchen dann eben eure Engagement Rates auf. Aber klar, praktisch ist es auch, wenn ihr es im Ads Manager einfach auch wirklich real-time dann quasi tracken könnt.
Mir ist gerade aufgefallen, haben wir eigentlich in der Folge zum ersten Mal jegliche Plattform mit drin?
In dieser jetzt hier? Kann gut sein. Also Byte hatten wir dabei, TikTok, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram. Eigentlich müssten alle dabei sein, ja. Genau, WhatsApp.
Genau, WhatsApp. Wenn wir schon so eine Folge machen, wo wir so gut wie alles mit integrieren, dachte ich, okay, WhatsApp, wir müssen jetzt auch noch was rausschießen. Jetzt auch eine Sache, die kennt man schon von anderen Plattformen, finde ich aber durchaus spannend. Und zwar führt WhatsApp QR-Codes ein. Und mit diesen QR-Codes beim Upscannen ist es dann eben möglich, mit dem betreffenden Unternehmen, was auf WhatsApp aktiv ist, sofort in den Dialog zu starten. Man kann dann natürlich dann wieder konfigurieren, was erwartet den Nutzer und hat halt eben den Vorteil, dass man nicht immer diese Nummern einspeichern muss, damit das dann halt losgeht, sondern man kann dann halt direkt über den QR-Code in Kontakt treten und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wo man diese QR-Codes überall abbilden und abdrucken kann, gibt es da, glaube ich, ganz, ganz viele Cases, die man aufmachen kann. Und darüber hinaus, was jetzt bei uns noch nicht gang und gäbe war, zumindest habe ich das jetzt noch nicht selber gesehen, kann man aber beispielsweise in Ländern wie Indien, meine ich, Produktkataloge, die ihr aus Facebook und Instagram kennt, auch bei WhatsApp einpflegen. Und da haben sie gesagt, dass man jetzt komplette Kataloge oder Produkte davon dann eben auch teilen kann. Also beispielsweise, auch wenn ich es jetzt noch nie erwähnt habe in dieser Folge, wenn man Geburtstag hat und jemanden sagt, das wünsche ich mir, könnte man jetzt beispielsweise aus einem Katalog sagen, so, ich wünsche mir einen kompletten Katalog oder dann bestimmte Produkte davon und soll halt dieses ganze Commerce-Thema auf WhatsApp dann auch nochmal ankurbeln.
Spannendes Feature auf jeden Fall. Mhm. Dann würde ich sagen, switchen wir weiter auch zu einer deiner Lieblingsplattformen, nämlich Pinterest. Und da gibt es neue Infos zum Algorithmus.
Mhm. Ich muss ja auch fast sagen, ich habe sie fast alle lieb. Aber dann manche dann noch mal ein bisschen mehr als andere. Ja, es ist ja fast schon ein wenig en vogue, dass Plattformen verkünden, wie sie so ticken. Und Pinterest hat das auch letztens mal wieder getan und hat das ein bisschen verbunden damit, wo sie sagen, okay, sie werden es auch ein bisschen anpassen. Und zwar gibt es ja bei Pinterest dann auch diesen Homefeed, der jetzt auch ein sehr, sehr starker, kuratierter Feed ist und halt jetzt nicht davon beeinträchtigt wird, wem man jetzt so folgt. Das geht ganz stark in diese Richtung, auf welche Pins reagierst du, und dann wird das dann eben zusammengestellt in der Form, dass sich Pinterest das merkt und daraus lernt und dann eben dahingehend dir diese Pins dann eben vorstellt. Und jetzt haben sie gesagt, wenn man das immer so stark auf Basis dessen macht, auf was du reagierst, auf was du klickst, du erzeugst ja dann deine eigene Bubble. Und sie wollen das halt ein bisschen auspendeln, indem sie sagen, ja, beispielsweise komplett neue Pins sollen ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Oder auch wenn du immer nur auf so Visual Pins reagiert hast, sollen eben auch Videos immer mal wieder in den Feed mit reinstoßen, damit die Gefahr einfach nicht zu groß ist, damit das zu sehr in deinen eigenen Filter mit reinwächst. Ich glaube, ist für jeglichen Pinterest-Creator ist das durchaus interessant, weil das einfach sagt, okay, so originäre Pins sind wichtig, und solche Strategien wie ständig immer dieselben Pins nochmal zu recyceln, wird ein bisschen weniger wichtig, was ich gut finde, und natürlich auch die ganze Bewegung, die wir jetzt schon seit Jahren feststellen, dass Videostrategien einfach wichtiger werden, und da Pinterest eben auch sagt, dass das auch im Algorithmus selber belohnt wird. Ja. Also auch da haben wir heute schon mehrfach gesagt, muss man einfach mal gucken, wie sich das dann weiterentwickeln wird.
Ich finde es tatsächlich auch dahingehend ganz cool, dass man sonst ja immer gesagt hat, hey, es gibt so so Pinterest Platzhirsch-Content quasi, also der ja saisonal immer wieder funktioniert, wie zum Beispiel ein Rezept zu Weihnachtskekse, ne? Wird garantiert jedes Jahr halt wieder auftauchen. Ja. Aber hier finde ich jetzt den Ansatz gut, dass man sagt, hey, wenn mal jemand wirklich einen ganz neuen Ansatz jetzt rezepteweise zum Beispiel bringt und das wirklich neu raushaut, dass er dann vielleicht ein bisschen weiter oben gerankt wird und überhaupt auch eine Chance hat, zwischen diesen Traffic-Treibern der letzten Jahre überhaupt zu bestehen. Finde ich mega gut, dass man da neuen Inhalten auch eine Chance gibt. Und das bringt nämlich auch die, die sich da so ein bisschen auf ihren ewig alten Contents ausruhen, beziehungsweise das zwingt die auch mal Content vielleicht nochmal neu zu denken und neue Inhalte auch für die Plattform zu produzieren. Finde ich ganz
absolut
gut.
Ja, und davon können wirklich alle Parteien nur profitieren, Plattform und Nutzer. Ja. Ich komme mir übrigens gerade so ein bisschen vor, wie im Kinosaal sitzen bei einem 3-Stunden-Film.
Wieso, weil es gar nicht aufhört?
Ja. Und so, okay, Leute, wir machen jetzt mal Pause, jetzt holt sich noch mal jeder ein Eis und dann reiten wir weiter.
Oder das so. Gute ist ja, man kann ja so eine Folge auf Spotify, das mache ich auch immer ganz gerne, einfach dann an anderer Stelle weiterhören, weil manchmal sind Folgen echt so lang, dass man sagt, okay, jetzt muss ich erstmal was anderes tun. Das Gute ist, wir sind noch lange nicht am Ende, liebe Zuhörerinnen, aber ihr dürft ja weiterhören, wann ihr wollt. So.
Ja, und, genau. Und falls ihr jetzt die erste Joggingrunde hinter euch habt, lauft einfach noch eine zweite.
Genau, so. Lauft einfach noch eine, ist dann doppelt so gesund. Genau. Und wir machen einfach weiter mit krassen News. Was haben wir? Media Agencies Guide to Pinterest. Was ist das?
Ja, genau. Also meine Erwartungshaltung war erstmal, als ich das aufklappte, war so, okay, 46 Seiten zu Mediastrategien auf Pinterest, das ist ja gar nicht mal so wenig. Aber tatsächlich finde ich den Titel nicht so gut gewählt. Natürlich gehen sie auch darauf ein, aber es ist wirklich ein famoser, ganzheitlicher Guide von Pinterest selber geschrieben, wo sie verschiedene Herleitungen nochmal geben, Statistiken mitgeben, verschiedene Länder aufgreifen, die wieder in diesen Statistiken verorten, wirklich jegliche Form von rudimentärer Strategie nochmal aufzeigen, sagen, welche Pinterest-Ad-Formate man natürlich hat. Und da ist wirklich, ich habe das aufmerksam gelesen, alles drin, was wir so in den letzten Monaten immer so an Pinterest-Ad-News auch hatten. Also Dynamic Ads sind da mit drin, Collection Ads sind da mit drin, also das wirklich die komplette Front einmal mit drin. Und von daher kann ich da wirklich nur empfehlen, sich diesen Guide einfach mal runterzuladen. Das ist ein tolles Nachschlagewerk.
Ah, okay. Also wenn ich jetzt auch sage, hey, ich habe da vielleicht bei den letzten Folgen, immer wenn wir Pinterest gesagt haben, nicht so richtig zugehört, da möchte ich gerne nochmal quasi eine Zeitreise rückwärts machen, welche Features sind wann neu gekommen und was kann ich damit tun, dann kann ich das da quasi nochmal nachlesen.
Genau, genau. Also, wenn es zu diesem infamen Vorkommnis gekommen ist, dass man nicht aufmerksam zugehört hat, dann steht da tatsächlich nochmal sehr viel drin, ja.
Genau, da ihr natürlich alle bestimmt mega aufmerksam zugehört habt, auch das eigentlich nicht, aber nur zur Sicherheit ist der Link dann in den Shownotes auch drin. Und du hattest ja gerade gesagt, Video wird immer wichtiger und der ultimative Videoplatzhirsch, ich glaube, da gibt es nur einen und das ist YouTube. Ich weiß nicht, ob wir jemals eine Folge dabei hatten, wo YouTube so heftig viele Themen darunter. Also ich guck mir das hier gerade auf meinem Bildschirm an und stellt euch vor, News, soweit das Auge reicht. Genau, in diesem Sinne, let's start the Algorithm Game again. Diesmal genau, für YouTube. Wieder. Die haben nämlich jetzt auch gesagt, hey, wir wollen mal mit diesen Mysterien des Algorithmus so ein bisschen aufräumen. Und da gibt es ja die Click-Through-Rate und die Average Watch-Time. Und was hat das überhaupt damit zu tun, wie das gelistet wird? Und die haben da so ein bisschen aufgeklärt.
Ja, genau. Also muss ich auch sagen, mega cool. Da saßen dann einfach zwei Produktmanager und haben dann einfach mal gesprochen, wie das Ganze so zusammenhängt mit den Metriken, die du so aufführtest. Also natürlich sprechen sie über diese Metriken, weil sie wichtig sind. Das muss man wissen. Und ich fand vor allem einen Zusammenhang, den sie da so gemacht haben, fand ich sehr, sehr spannend. Weil sie sagten eben, populäre Videos beispielsweise, also Videos mit vielen Views, müssen nicht immer die höchste Klickrate haben. Und da wird es natürlich jetzt ein bisschen knifflig, wenn man sagt, ah, Click-Through-Rate ist voll wichtig und dann achtet man total darauf und sieht, dass man total schlecht in Anführungszeichen Click-Through-Rates hat, aber total viele Views beispielsweise. So, ah, fuck, mache ich irgendwas falsch? Und die haben dann halt nochmal gesagt, nee, könnt ihr euch ruhig mal chillen, weil viele Views und eine schlechte Click-Through-Rate kann halt zum Beispiel sein, dass du in einem sehr, sehr breiten Umfeld aktiv bist, beispielsweise im Food-Bereich, wo es einfach mega viele Videos dazu gibt. Und das heißt, da herrscht einfach eine enorme Menge und Auswahlmöglichkeit. Und dass du es dann wirklich schaffst, aus dieser Masse so hervorzustechen, dass jeder dann immer auf dein Video sofort klickt, ist halt sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz kann es halt sein, dadurch, dass die Masse so groß ist, dass du immer noch sehr, sehr viele Views bekommst. So. Da hat es dann einmal bei mir Klick gemacht.
Das fand ich auch eine ganz gute.
Habe ich es verständlich erklärt?
Absolut, ja. Das war auch tatsächlich bei mir ich habe da auch kurz reingeguckt in dieses Video, dieser Produktmanager. Und das war auch ein Punkt, wo bei mir auch ein Groschen gefallen ist, weil in dem, also so wie sie es erklärt haben und wie du das jetzt auch gerade wiederholt hast, ist es halt mega logisch, dass die Click-Through-Rate natürlich abnimmt, wenn dieses Video gerade eigentlich voll durch die Decke geht und YouTube sich das dann nimmt und sagt, alles klar, ich pack das mal bei dem und dem und dem User auf die Startseite, ist ja logisch, nicht alle klicken das dann auch sofort, ne? Sondern da sind vielleicht ein, zwei Leute dabei, die das nicht klicken, so, und dann sinkt eure Click-Through-Rate, aber grundsätzlich bekommt ihr eine Masse an Views, so, also
Ja, genau. Und nochmal so die allgemeinen Views sind jetzt erstmal nicht so die allerwichtigste Metrik, sondern eben die Average Watch Time, die du ja auch schon genannt hattest. Und da muss man halt auch immer so ein bisschen gucken. Bei kürzeren Videos ist halt die Average Watch Time wahrscheinlich besser als bei längeren Videos. Sie sagen aber selber, das muss dann nicht immer bedeuten, dass kürzere Videos dann irgendwie besser sind. Also sie versuchen das dann schon immer sehr auszupegeln. Und man soll sich dann aber auch nicht zu sehr davon abhalten, wenn man jetzt zum Beispiel in weniger populären Bereichen ist und weniger Views hat, aber einfach eine höhere Watchtime. Das ist halt einfach natürlich. Es gibt Nischen, die gab es schon immer. Das muss aber nicht heißen, wenn man dann auf die Views blickt, dass das dann eben schlecht ist. Es gibt einfach weniger Menschen, die sich dafür interessieren. Und was sie dann auch noch mal per Ausblick genannt hatten, war so ein sogenanntes Thumbnail-AB-Test-Tool. Und das spielt natürlich sehr doll auch in Verbindung mit dieser Click-Through-Rate, die man hatte, weil das, was meistens einen von einem Klick natürlich dann überzeugt, ist halt die Thumbnail-Gestaltung. So, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine Kunst für sich. Und wenn man da irgendwie noch in einem AB-Test dann mit reinsteigen kann, dann ist das sicherlich sehr hilfreich.
Boah, da habe ich mal so eine krasse Galerie gesehen, so die krassesten Video-Thumbnails, die es auf YouTube jemals gab, weil das werden ja teilweise Sachen veranstaltet, also wirklich Video-Thumbnails auch gebastelt, die irgendwann sowas von überhaupt gar nichts mehr mit dem Video zu tun haben und einfach nur so, boah, krass, und dich da reinziehen sollen. Das war ganz witzig, muss ich mal raussuchen, vielleicht komme ich da in einer der nächsten Folgen nochmal drauf zurück. Wenn ich den Link finde, packe ich den natürlich in die Shownotes. Wie du schon sagst, da werden teilweise krasse Dinge veranstaltet mit diesen Video-Thumbnails.
Ja, sollte dann aber hoffentlich nicht funktionieren oder vom Algorithmus belohnt werden, weil hoffentlich der Klick zurück dann oft stattfindet. Und mir ist gerade eingefallen, diese Theorie gibt es auch so ein bisschen im SEO. Und dann nennt man das, glaube ich, Pogo-Sticking. Also man hat etwas gegoogelt, und das klingt jetzt vom Titel total toll. Und dann klickt man darauf und dann wird halt die Erwartungshaltung überhaupt nicht eingehalten. Dann erfolgt sofort der Klick zurück.
Ja, genau.
Und ich glaube, oder ich bin relativ zuversichtlich, dass Google und YouTube das auch messen können.
Hoffentlich. Geil, ist das Buzzword dafür echt Pogo-Sticking? Geil.
Glaube ich,
Das werde ich jetzt so beim Hinterkopf abspeichern und irgendwann mal so in irgendeinem Meeting werde ich es auf jeden Fall raushauen. Hey, wir müssen gucken, dass wir die Pogo-Sticking-Rate hier auf jeden Fall ein bisschen niedriger ansetzen. Das kommt, glaube ich, richtig gut. Ich möchte nicht wissen, wie ich angeguckt werde. Ich könnte mir vorstellen, dass Laserstrahlen sofort aus den Augen meiner Gesprächspartner schießen und ich sofort fluchtartig den Raum verlassen muss.
Du kannst ja mal, während ich den nächsten Punkt kurz erkläre, das im Hintergrund mal kurz recherchieren mit einer ganz, ganz schnellen Suche. Und wenn ich total Quark erzählt habe, dann mache ich in dieser Folge noch den Kniefall.
Ich werde das machen, genau. Erklär mal, was die nächste News ist und ich google Pogo-Sticking.
Genau, und zwar sind die Creator weiterhin im Fokus. Und dieses Mal im Hinblick auf die Monetarisierung. Und in der Monetarisierung musste man sich eigentlich bis dato immer ziemlich doll an dem CPM orientieren. Und man sieht dann eben im Dashboard im Creator Studio, wie hoch ist der CPM für das Video overall. Und kann dann quasi ableiten, wie viel die Leute, die Ads buchen, quasi durchschnittlich in diesem Preis dann irgendwie ausgeben. Und infolge dieser ganzen Krise gab es natürlich schon wesentlich weniger Leute, die ausgegeben haben. Das heißt, der Betrag des CPMs sank und war natürlich immer ein guter Indikator dafür, dass man wahrscheinlich weniger verdient. Aber es bezieht sich eben nicht direkt auf die Einnahmen. So, und aus diesem Grund wurde jetzt eine Metrik ergänzt, den sogenannten RPM, steht für Revenue per Mile. Und da geht es halt dann wirklich darum, zu sagen, lieber Creator, wie viel verdienst du pro 1000 Views? Und gibt da halt dann doch nochmal wesentlich besseren Aufschluss. Ich muss sagen, dass wenn man jetzt in der Facebook-Monetarisierung schon drinsteckt, dann gibt es diesen Wert schon. Also wenn ihr beides macht, dann kennt ihr das wahrscheinlich schon. So. Und jetzt habe ich genau eine News gebraucht und die Frage ist jetzt die spannende Auflesung. Malte, hatte ich recht oder nicht?
Ich würde mal sagen, ja, denn es gibt ja die Bounce Rate und es gibt Pogo Sticking. So, Bounce Rate wird ja häufig als Qualitätsindikator genommen und hey, die Leute haben schnell die Seite verlassen, waren sie vielleicht unzufrieden. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, hey, eine Bounce Rate, also jemand, der schnell von der Seite wieder weggeht, kann ja auch sein, dass der super schnell die Informationen gefunden hat, die er suchen wollte. Und deswegen ist die Bounce Rate nicht unbedingt auf unzufriedene Nutzer zurückzuführen.
Stimmt.
Aber das Pogo-Sticking, bei dem es dann wiederum eben diesen Gap zwischen Teaser und wirklich vorhandener Information gibt. So, und wenn dann nämlich quasi gebounced wird, dann war das in diesem Fall Pogo-Sticking. Also es ist jemand reingesprungen und hat dann gesehen, oh, das ist ja gleich das, was ich gesucht bin, und springt dann quasi mit seinem Pogo-Stick aus dieser Information, aus dieser Seite wieder heraus weg. Und von daher habe jetzt sowohl ich als auch unsere Podcast-Hörerin ein neues Buzzword zum Droppen im nächsten Meeting gelernt, Pogo-Sticking. Ihr werdet alle Leute damit begeistern.
Ja. Puh, sehr cool. Also einleitend mit der Quizfrage von Anfang und jetzt lag ich da auch noch recht. Mein Tag
Wahnsinn.
Heute.
Jetzt habe ich natürlich überhaupt gar nicht zugehört, worum es bei deiner News geht. Von daher weiß ich gar nicht, an welcher Stelle wir jetzt überhaupt sind. Von daher musst du jetzt auch die nächste News wieder einleiten, weil ich habe jetzt den Faden verloren, weil ich ja gegoogelt habe.
Ja, du kannst ja das dann einfach so wie unsere Hörer machen und spulst einfach zurück an der Stelle später.
Genau, das mache ich natürlich.
Ja, genau, aber wir hatten es, gerade drehte sich alles um Monetarisierung, für dich noch so ein kleiner Schnipsel, Malte, und wir sind immer noch bei der Monetarisierung und eine Änderung, die zumindest für ein paar Einnahmen sorgen könnte, ist die Anpassung, dass ab zukünftig, ich meine irgendwie Mitte des Monats, Ende des Monats, ist die Regel für Videos, die über Midroll Ads verfügen dürfen, nicht mehr eine Mindestlänge von 10 Minuten, sondern 8 Minuten. Das heißt, die ganzen Creator, die dann immer tierisch Mühe mit ihrem Script haben, weil sie unbedingt auf 10 Minuten kommen müssen, damit sie eben sich für Midroll Ads qualifizieren können, ein bisschen durchpusten, weil das geht dann zukünftig auch auf 8 Minuten. Und diese Funktion wird automatisch aktiviert. Das heißt, man kann da natürlich reingehen und sagen, nee, möchte ich jetzt nicht. Aber für alle Videos, die jetzt sich in einem Segment von 8 bis 10 Minuten befanden, wird das automatisch eingestellt. Weil auch da, wie ich im vorhergehenden Punkt meinte, man hat einfach festgestellt, dass diese Einnahmen gesunken sind. Und auch da ist, glaube ich, einfach nochmal der Versuch zu sagen, dass diese Creator dann einfach nochmal mehr Möglichkeiten haben, dann quasi ihre Videos zu monetarisieren. Okay. So ein bisschen die Idee dahinter. Ob das dann tatsächlich dafür sorgen wird, weil, wie wir wissen, so ein bisschen aus der Volkswirtschaftslehre, das hat dann natürlich wieder wesentlich mehr Fläche, wesentlich mehr Videos, die monetarisiert werden können. Ob die Preise dann nicht wieder sinken und zwar mehr Ads eingespielt werden können, aber der Preis pro Ad dann geringer ist, da muss man leider auch wieder mal gucken, wie sich das im Pendel dann letztendlich entwickeln wird.
Okay, wirst du für uns sicherlich weiter beobachten. Ja.
Genau, genau. Und dann kommen wir noch zu zwei Punkten und einmal ebenfalls, wie ich gerade eben beim Thema RPM, also Revenue per Mile meinte, dass das eben auch bei Facebook Monetarisierung schon drin ist, gibt es eben auch schon bei Facebook im Bereich von dem Creator Studio Insights die Möglichkeit zu gucken, welche Videos hat sich meine Audience noch angesehen. So. Und auch da ist YouTube dann eben jetzt reingesprungen und wird das jetzt zukünftig eben auch abbilden, dass man sieht, okay, meine Kanal-Audience, wenn sie jetzt sich nicht meine Videos anguckt, welche Folgen gucken sie sich denn an? Und da möglicherweise die Möglichkeit, sich da inspirieren zu lassen, vielleicht auf Ideen zu kommen, die man jetzt selber so noch nicht so hatte. Ich muss sagen, weil ich das im Vorfeld mir eben bei Facebook angesehen hatte, war ich jetzt nicht sofort im Inspirationstaumel und wusste, wie man die Content-Strategie jetzt noch derbe viel besser machen kann. Aber wer weiß. Vielleicht kriegt das YouTube ja nochmal ein bisschen besser hin.
Ja, vor allem, da kann es ja auch echt super unterschiedliche Interessensbereiche geben, ne? Also vielleicht ist da jemand, der sich, was weiß ich, für super krass viele Rezepte interessiert, aber auch für am Fahrrad rumschrauben. So. Wenn es jetzt viele innerhalb dieser Audience gibt, ist das natürlich, also dann kann ich jetzt nicht unbedingt, wobei doch, dann könntest du natürlich sagen, hey, ich mache jetzt ein Rezept für Leute, die auf Radreise gehen. Ist dann doch möglich. Jetzt bei meinem Beispiel habe ich mich jetzt gerade spontan vom Gegenteil überzeugt. Aber gut, das ist natürlich immer individuell anders. Aber ich finde es spannend. Also könnte durchaus dazu führen, dass ich weiß, wie ich da nochmal Content ein bisschen anders drehen kann.
Stimmt. So, und dann Trommelwirbel. Kommen wir zum allerletzten Punkt, wobei mir gerade einfällt, ich habe noch einen Bonuspunkt, muss mich gleich nochmal daran erinnern. Und zwar gibt es nochmal eine News für die YouTube-Ads-Familie. Und zwar, wie wir alle wissen, ist das komplette Live-Segment ja während der Pandemie ja deutlich durch die Decke gegangen. Und da macht es eben jetzt total Sinn, dass man im Display-Bereich jetzt eben auch Livestreams integrieren kann und dann eben auch dafür sorgen kann, dass während Livestreams laufen, dass man dann in den Display-Umfeld dann damit live ist und kann man Leute quasi direkt aus der Display-Fläche hin in das Live-Video dann holen sozusagen. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine interessante Anzeigen-Neuigkeit, die in einem Beta-Stadium davor getestet wurde, und zwar die sogenannten Swirl-Ads. Was per se eine Darstellung von Produkten in 3D ist, und kann man sich quasi seinen Sneaker auch beispielsweise in einem Displayformat einmal rotieren lassen und ihn irgendwie anschauen und machen und tun. Wir hatten das ja auch schon ähnlich bei Snapchat, wo man sich Sneaker dann auch komplett ankleiden kann und damit durch die Wohnung spaziert. Also ich glaube, man sieht da halt allgemein, dass es auch in dem Bereich einfach nochmal anfassbarer wird und erlebbarer wird.
Ja, da sind sie echt krass ein bisschen hinterher. Ne? Ich sehe gerade, weil ich auf der Seite bin, die wir dann auch verlinkt haben in den Shownotes, da wird wieder dieses populäre Beispiel mit diesem Lipstick-Try-On irgendwie gezeigt. Ne? Also irgendwie Sneaker und Lippenstifte sind da irgendwie immer das Beispiel, was da gebracht wird. Das haben andere ja schon vor Jahren quasi gebracht. Ne? Also krass, dass das jetzt erst auf die Plattform kommt. Mhm. Aber natürlich eine coole Erweiterung, um die Interaktivität auch da weiter steigen zu können. Und jetzt bin ich gespannt, mit welchem Bonuspunkt du jetzt hier in die Ecke kommst.
Ja, weil mir ist eingefallen, wenn wir jetzt in Anspruch haben, in dieser Folge jegliche Plattform abzubilden, dann brauchen wir noch Reddit.
Oh, stimmt. Da war was, und? Ja? Irgendwas ja, ist da. Galerien ja. Oder so. Ich bin mir ganz unsicher.
Ja. Ja, ich muss auch ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen, aber es waren tatsächlich, glaube ich, Bildergalerien. Und man kann da jetzt, glaube ich, Posts absetzen, die irgendwie bis zu 20 Bildern oder GIFs enthalten. Also eben auch, wie der Name eben schon sagt, galeriehaft mit mehreren Bildern, mehreren GIFs, dann eben die Storytelling-Art dann dahingehend wesentlich visueller nochmal machen. Ja.
Also auch im Prinzip diese Galerie-Layouts, die man von Facebook kennt. Da soll es ja übrigens, jetzt fallen mir auch noch irgendwie andere News ein, da soll es ja tatsächlich so ein Layout-Update auch geben für Facebook. Aber genauso kann man sich das Update, sehe ich auch gerade ganz gut vorstellen. Eben diese Galerieansicht, wie man sie von Facebook kennt, dann eben auf Reddit mit GIFs und Bildern und für Facebook da auch nochmal die Bonus-News, dass es da eben Layout-Updates geben soll. Da soll man dann vorher quasi entscheiden können, meine Galerie soll so aussehen oder eben in diesem Mosaik funktionieren oder in diesem Grid-Layout. Finde ich spannend. Und eigentlich kommt das viel zu spät, weil ich weiß, wie wir damals alle vorm Rechner irgendwie saßen. Ja, wir haben jetzt diese Bilder und die müssen jetzt so zugeschnitten und in der Reihenfolge hochgeladen werden, damit dieses Muster wirklich grauenhaft. Also ja, warum kommt ihr jetzt erst damit, wenn irgendwie das gar nicht mehr irgendwie der Main-Fokus ist, auf Facebook mit Content rauszugehen. Also sorry, too late, würde ich mal sagen an der Stelle. Das hätten sie früher bringen müssen.
Oh, das war richtig schlimm. Ja. Ja. Nee, aber die Wunde wurde jetzt kurz aufgerissen. Ich mache sie ganz schnell mal wieder zu.
Die Wunde wurde kurz aufgerissen, schnell wieder zumachen. Und damit ist diese mega krasse Folge, bei der wir quasi News-Pogo über alle Plattformen hinweg getanzt sind, vorbei. Und ihr solltet auf jeden Fall ganz dringend natürlich in die Standout-Gruppe auf Facebook kommen. In diesem Podcast, sofern ihr es dort, wo ihr ihn hört, bewerten könnt, solltet ihr ihn bewerten. Wenn es euch gefallen hat, natürlich positiv. Wenn ihr abonnieren könnt, solltet ihr abonnieren. Und bei der nächsten Folge, wo wir dann wirklich Folge 20 haben, dann natürlich auch wieder einschalten.
Ja, das auf jeden Fall sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und hören wir uns beim nächsten Mal.
Super, bis dann. Ja. Tschüss.
Tschüss.